den Garten bewässern.
Geht auf die mühsame Art.
Oder auf die Gardena-Art.
Ganz bequem. Oder sogar automatisch. Per Smartphone.
Und während dein Nachbar noch Gießkannen schleppt oder mit Knoten im Schlauch kämpft, kannst du schon deinen Garten genießen. Mit der Familie, Freunden oder auch mit deinem Nachbarn.
Na, brauchst du mal eine Pause?
Ich dachte schon, du fragst nie.
Gardena. So geht's clever.
Übrigens, bequem Pflanzen bewässern auf dem Balkon. Geht auch auf die Gardena-Art.
Viele schlechte Fette, wenig gute. Und dadurch rutschen wir zunehmend in einen Mangel. Und da kann man schon von ausgehen, dass wir einen relativen Mangel haben, der ungefähr bei 70-80% der Bevölkerung schon besteht. Ja? Und das kann, wenn man bestimmte Krankheiten hat, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen hat, dann auch eine besondere Bedeutung haben.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge. Ich bin Elisabeth Jessen und ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Dr. Matthias Riedel.
Ja, moin.
Hallo Matthias.
Ja.
Matthias ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg. Er ist Geschäftsführer der MyFoodDoctor-App, Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund und mein allerliebster Gesprächspartner hier in unserem Podcast. Und ich muss jetzt aber erstmal was sagen in unserer eigenen Sache, Matthias. Es gibt mal wieder ganz, ganz schlimme Sachen im Internet, die so tun, als hätten sie mit uns zu tun.
Ja.
Aber es ist blanker Fake. Und zwar gibt es ein Video, vielleicht ist es euch begegnet, hoffentlich nicht. Da behauptet Ingo Zamperoni von der ARD, dass Matthias eine tolle Erfindung gemacht hätte. Hat er aber nicht. Also es geht darum, Matthias soll ein Mittel erfunden haben, nämlich Salz und Zimt zu mischen. Und das würde gegen Diabetes helfen und es total heilen. Matthias, das ist so ein blanker Unsinn.
Ja.
Und vor allem werden wir dargestellt, wirklich wie die größten Trottel.
Ja.
Die nehmen also Sequenzen aus unserem Podcast, Videosequenzen, und man wird da dargestellt wie ein Volldepp mit einer Intonation, die keine ist, weil das ist halt alles KI generiert. Mhm. Du wirst da dargestellt, einerseits wie ein Guru, aber du erzählst dauernd von irgendwelchen Instituten und Wissenschaftlern, die es überhaupt nicht gibt.
Ja.
Und also
wahrscheinlich soll es auch das machen. Du hattest mir ja erzählt, dass am Ende, wenn man guckt, wo kommt diese Homepage her, dann landet man bei irgendwelchen kyrillischen Buchstaben.
Genau, das hat unsere Rechtsabteilung rausgefunden, die sich damit beschäftigt hat.
Genau, das ist im Ausland, das sind kyrillische Buchstaben. Wer hat ein Interesse daran, dich, mich, Ingo Zamperoni wie Idioten dastehen zu lassen? Wahrscheinlich eine Desinformationskampagne, die einfach die Gesellschaft ein bisschen aufmischen soll. Und Stunk machen soll. Weil je mehr Stunk in der Gesellschaft, desto besser für manche, die unsere Feinde sind. Ne?
Also es wäre ja zu schön, schmeckt wahrscheinlich nicht gut, wenn man Salz und Zimt mixt.
Nein.
Aber es wäre natürlich super billig. Und wenn man damit Diabetes heilen könnte, wenn es also so leicht wäre, ja, da wären wir total begeistert. Und dann würden wir das natürlich rausposaunen.
Ja.
Aber das ist leider völliger Humbug. Und leider gibt es sowas ganz oft. Und das gibt es immer mehr. Also ihr müsst einfach vorsichtig sein, wenn ihr das bei uns guckt. Wir duzen uns inzwischen. Auch das ist in dem Video, in diesem Fake-Video nicht der Fall. Wir gehen rauf und runter mit der Stimme.
Ja.
Und wer uns regelmäßig zuschaut und zuhört, der weiß, wie wir klingen und wie wir agieren. Und lasst euch bitte nicht irgendwie aufs Glatteis führen. Es ist wirklich blanker Unsinn.
Also grundsätzlich immer auf die Urheberadresse gucken. Mm. Das ist dann irgendwie endlos. Und im Impressum, wenn es das überhaupt gibt, ist es manchmal Max Mustermann. Ich mache natürlich grundsätzlich keine Werbung für irgendwas. Mm. Das darf ich auch gar nicht. Und das heißt, wenn ich für irgendwas Werbung mache, ist es immer Fake. Ja.
Ich war aber so empört, ich habe es nicht zu Ende angeguckt.
Ja, das kann man nicht.
Ich weiß nicht, ob am Ende irgendwann noch was verkauft werden soll, weil erst ist es ja nur Salz und Zimt. Also gut, das vorab. Wir kümmern uns heute um ein Thema, was wirklich viele betrifft und wo wir einfach alle immer wieder Lücken haben. Und zwar geht es um Omega-3. Das ist ja wahnsinnig wichtig. Und Matthias, Omega-3, auch das ist ja etwas, dass die sozialen Netze sind geflutet mit irgendwelchen Produkten. Da wollen wir heute mal genau drauf gucken, was ist eigentlich Omega-3, was sind Omega-3-Fettsäuren, warum sind sie wichtig und was können wir tun, um ausreichend davon zu kriegen?
Genau, also sie sind für uns lebensnotwendig, also essentiell. Essentiell ist halt tatsächlich, ohne die können wir auf Dauer nicht leben. Mhm. Und das sind mehrfach ungesättigte langkettige Fettsäuren. Und die drei wichtigsten, mittlerweile glaube ich, kennen die meisten schon, aber ich werde das nochmal mal kurz wiederholen. Also
bitte.
Die Alpha-Linolensäure, nicht zu verwechseln mit der Alpha-Linolsäure, also Alpha-Linolensäure, ALA genannt. Ich kürze das jetzt dann nur noch ab, weil ja, wir wollen das nicht. Und dann die Eicosapentaensäure, abgekürzt EPA, ja, auch das benutzen wir jetzt nur noch, oder Docosahexaensäure, DHA. Das sind so die drei, über die wir jetzt auch sprechen müssen. Und die haben halt unterschiedliche Funktionen, aber sie sind enorm wichtig und ohne die können wir nicht leben. Wenn wir davon wenig haben, ja, dann ist die Frage, was ändert sich? Wir gehen davon aus, dass man dann in einzelnen Bereichen ein etwas schlechteres Outcome, wie wir in der Medizin sagen, haben. Also anfälliger ist für Krankheiten und das Ganze nicht so gut funktioniert im Körper.
Und diese drei wichtigsten, die gehören aber alle zu den Omega-3-Fettsäuren, weil es ja zufälligerweise gerade drei sind. Aber nicht die drei ergeben dann Omega-3, sondern...
Nein. Die drei, das sind der Oberbegriff Omega-3-Fettsäuren und diese drei, über die wir einfach auch reden, reden müssen.
Und die kommen immer gemeinsam vor oder getrennt?
Also manchmal können sie gemeinsam vorkommen, aber wir betrachten sie getrennt, jetzt heute erstmal, aber sie sind in unserem Essen halt oder sollten in unserem Essen auch immer vorhanden sein. Aber es ist jetzt nicht ein Lebensmittel, wo man sagen, das Lebensmittel liefert alles, das kann man nicht sagen. Es liegt eben einfach schon daran, dass, dass die ALA, die Alpha-Linolensäure, halt aus pflanzlichen Quellen im Wesentlichen kommt. Und das ist so der Klassiker Leinöl, nicht Nussöle oder Nüsse beispielsweise, Rapsöl. Aber Chiasamen, aber auch zum Beispiel Blattgemüse wie Feldsalat oder Kresse, die enthalten auch diese pflanzliche Alpha-Linolensäure, also ALA. Und die ist halt wichtig, dass wir sie essen. Und die kann der Körper, diese ALAs, kann der Körper umbauen in die anderen, in EPA und DHA. Aber das schafft er mit deutlich weniger als 10% davon. Also da haben wir begrenzte Umbaukapazitäten. Meistens eher so um oder unter 5% davon können umgebaut werden. Deshalb muss man sagen, wenn man jetzt Leinöl nimmt oder Nussöl oder pflanzliche ALA-Quellen, und sagt, naja, damit decke ich eigentlich meinen Omega-3-Bedarf ab, dann stimmt das leider so nicht, weil wir eben auch noch DHA und EPA brauchen.
Und was muss ich dafür essen, damit ich die kriege?
Genau, da sind wir dann im Bereich der tierischen Quellen. Und das kriegen wir eher aus Fischen, ist nicht nur Kaltwasserfische enthalten diese EPAs und DHA, sondern auch zum Beispiel die heimische Forelle, nur eben nicht so viel. Ja? Und diese EPA und DHA haben unterschiedliche Funktionen bei uns im Körper. Und die Fische bekommen letztlich dieses DHA und EPA aus den Algen, also hergestellt wird das eigentlich, ist es eigentlich auch ein pflanzliches Öl, es kommt aus den Algen und über die Nahrungskette reichert sich das in den Fischen an. Also wenn man so will, bekommen die Fische das auch nur von den Algen, so könnte man auch gleich Algenöl nehmen. Im Ursprung muss man sagen, ist EPA und DHA auch eine pflanzliche Fettsäure, aber halt in unserer normalen Nahrung ist für uns die wichtigste Quelle Fisch. Aber auch Milch beispielsweise, Eier. Können eine Quelle sein, aber Fische sind am weitest reichsten.
Jetzt sind Omega-3-Fettsäuren oder Omega-3 heißt das ja in meiner Kurzform, das ist ja im Regal bei den Nahrungsergänzungsmitteln quasi das große Regal. Also scheint es uns ja ganz vielen zu fehlen.
Das ist schon so, weil wir eine Ernährung haben, die sich entfernt hat von dem, was normal war. In der menschlichen Geschichte haben Menschen auch gerne die Nähe zu Wasser gesucht, weil klar, wenn es Süßwasser ist, ist das Wasser zum Trinken und da kann ich ganz leicht
kann man leben.
Ja, Schnecken essen, Fische fangen. Mhm. Das ist wirklich, dazu muss man noch nicht mal schlau sein. Das schafft man, ne, manchmal sogar mit bloßen Händen. Und auch am Meer, ne, Schnecken, Muscheln, all das Ganze, ja, das ist eine super Quelle. Und in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit ist es so, dass wir diese Quellen brauchen. Mhm. Und je mehr wir uns halt vom Meer entfernen, desto schwieriger wird es. Und jetzt ist es so, dass unsere Lebensmittel überwiegend hochverarbeitet sind, enthalten also halt wenig Urfisch und wenig Gemüse und wenig jetzt Lein- und Nussöle. Ja? Und dadurch verarmt das. Auf der einen Seite sind aber auch zum Beispiel Zuchtlachse schon etwas weniger reichhaltig an Omega-3-Fettsäuren. So, das ist das eine. Wir essen also immer mehr hochverarbeitetes, dadurch nehmen wir weniger zu uns. Und das führt über kurz oder lang dazu, zusätzlich, dass wir schlechte Fette, die auch die Umwandlung von ALAs in andere Omega-3-Fettsäuren fördern, dass die das auch noch behindern. Ja? Mhm. Also viele schlechte Fette, wenig gute. Und dadurch rutschen wir zunehmend in einen Mangel. Und da kann man schon von ausgehen, dass wir einen relativen Mangel haben, der ungefähr bei 70-80% der Bevölkerung schon besteht. Ja? Und das kann, wenn man bestimmte Krankheiten hat, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen hat, dann auch eine besondere Bedeutung haben. Weil, muss ich kurz nochmal reinschieben, EPA hat eine besonders günstige Wirkung, Modulation auf das Immunsystem. Deshalb empfehlen wir Omega-3-haltige Fette mit viel EPA, eher für Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Mhm. Die brauchen also mehr EPA als DHA und DHA ist dann eher für den kardiovaskulären Patienten das geeignetere Präparat.
Jetzt hast du ja schon einige Lebensmittel erwähnt, die besonders günstig sind oder wo das besonders enthalten ist. Wir wollen ja mal ein bisschen auf unsere regionalen Produkte gucken. Was haben wir? Also Fisch ist natürlich so ein bisschen regional unterschiedlich. In Bayern, Österreich, da ist mit Meerfisch nicht ganz so weit her. Mhm. Es sei denn, er wird natürlich importiert oder tiefgefroren. Die haben dann mehr Karpfen und Forelle und Zander und Saibling. Mhm. Hier oben im Norden ist es natürlich relativ einfach mit Fisch aus dem Meer. Mhm. Also wir haben Fisch. Da kann man auch sagen, das ist was Regionales.
Ja.
Leinöl ist regional
auch
hergestellt.
Auch regional, genau. Ja.
Olivenöl?
Das ist dann schon wieder weniger regional.
Aber immerhin noch europäisch.
Ja, Rapsöl.
Rapsöl ist regional.
Auch, genau, wäre auch ein ALA-Lieferant. Das kann man auch gelten. Aber alles andere, halt Nüsse, Walnüsse kommen ja meistens eigentlich auch eher aus dem Süden.
Ja.
Österreich schon,
ja,
Frankreich.
Ja, schon. Ja, doch. Ja. Nüsse haben wir schon immer relativ regional auch, glaube ich. Also kommen auch aus Kalifornien, wenn ich jetzt an Walnüsse denke. Aber kann man auch regional kaufen.
Ja, es gibt auch in Norddeutschland, natürlich gibt es auch, ich habe auch einen Walnussbaum im Garten, also die sind halt kleiner, aber die dominieren nicht den Markt.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Wer sich selber versorgen kann, damit ist natürlich gut dran.
Ja.
Aber Nüsse aller Arten, also auch Haselnüsse.
Haselnüsse, genau.
Mandeln.
Haselnüsse, Mandeln.
Haben wir nicht regional, aber immerhin aus Europa.
Genau.
Spanien.
Ja, Spanien, Portugal, ja, genau. Pistazien letztlich auch. Natürlich ist das halt, der wo es südlicher ist, das sind halt südliche Pflanzen. Wir haben nicht so viel, wir haben Leinöl, wir haben Hanföl, wir haben Haselnüsse, die haben wir auch ganz klar, wenn sie Eichhörnchen sie nicht auffressen, ist sie so selten, fertige Haselnüsse. Ja, aber das ist so tatsächlich, wenn wir so mal schauen, bei den pflanzlichen Lieferanten, ja, das haben wir auch, aber halt im Süden gibt es halt mehr heimische Pflanzen, die sehr Omega-3-fetthaltig sind. Dafür haben wir halt im Norden den Fisch. Und wir gehen davon aus, wenn man zweimal die Woche eine Fischmahlzeit zu sich nimmt, dann müsste man eigentlich gut versorgt sein. Das ist allerdings ein bisschen abhängig von der Person. Manche nehmen diese Omega-3-Fettsäuren besser auf. Es gibt die Gutaufnehmer und die Schlechtaufnehmer. Und das wissen wir nicht. Ja? Also es gibt Menschen, die essen dreimal die Woche Fisch und haben eine schlechtere Versorgung als jemand, der nur einmal die Woche Fisch isst. Das ist offenbar sehr, sehr individuell und hängt natürlich auch davon ab, welche schlechten Fette ich noch esse. Deshalb empfehlen wir auch immer, bei uns im Medikum Hamburg den Omega-3-Index messen zu lassen. Und damit kann man einfach ganz klar sehen, wie ist die Versorgung? Mhm. Ja? Und wenn der Index niedrig ist, dann empfiehlt man eher eine Supplementierung. ist er hoch, brauchst du es nicht. Hast du aber eine bestimmte Immunerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, dann würde man sagen, ja, da braucht man schon mal höhere Spiegel, um das ein bisschen auszudämpfen. Also das ist dann eine Entscheidung, die man mit dem Arzt besprechen muss. Und ich würde das auch immer nur in der Fachpraxis bestimmen lassen, weil viele Praxen kennen sich mit dem Omega-3-Index nicht aus und bestimmen dann irgendwelche Fettsäuren im Blut. Und dann ist der Index nicht dabei. Mhm. Und so eine Bestimmung kann schnell mal 100 Euro kosten und nützt gar nichts. Ja, die Omega-3-Index-Bestimmung liegt so bei 50, 60, vielleicht 70 Euro in dem Bereich etwa. Mhm. Und die muss man natürlich auch interpretieren können. Und das macht man am besten mit dem Ernährungsmediziner oder einer Ernährungsmedizinerin, die darin auch Erfahrung hat. Also wenn die wissen, was das ist und es auch im Labor bestimmen können, die Ärzte, dann ist gut, kann man das machen. Aber wenn die Frage kommt, was ist das denn? Dann lieber sein lassen, weil die Gefahr ist groß. Ich habe ganz viele Patienten, die kommen mit zwei Seiten Bestimmungen von Fettsäuren und es war leider dann vergeblich, ja.
Jetzt war ich ganz verblüfft, dass du sagtest, ja, Feldsalat zum Beispiel ist ein Omega-3-Lieferant. Das sehe ich, der schmeckt ja nicht schmierig, der Salat.
Nee. Aber klar, also wir haben Pflanzen enthalten, ja, das auch. Also auch zum Beispiel die Wiesenkräuter, also in Österreich an den Hängen, an den Almen, in Bayern, ja. Und dann hat diese Weidemilch natürlich auch mehr Omega-3-Fettsäuren, weil sie die Tiere brauchen die ja auch. Ja. Aber die essen Unmengen. Ja, und weil sie so viel grünes Zeug essen, ist das für sie eine relevante Quelle. Sie sind auch reine Pflanzenesser. Wir haben uns ja von dem reinen Pflanzenessen verabschiedet, dass wir auch tierische Produkte essen müssen, um alles zu bekommen, was wir brauchen. Leider ist das so. Also diesen Weg ist Homo sapiens gegangen, mit uns auch andere Primaten. Deshalb laufen wir auch mit einer veganen Ernährung schnell in einen Omega-3-Fettsäuremangel. Also Veganer sollten das bestimmen und auch substituieren. Das kann man ja auch mit veganem Omega-3-Fettsäuren auch machen.
Kann ich denn mit, jetzt hast du gerade gesagt, da muss ich substituieren, das heißt mit rein pflanzlicher Ernährung und Omega-3-Quellen komme ich nicht auf meinen Schnitt? Ich brauche auf jeden Fall die tierischen Fettsäuren?
Nein, also tatsächlich kannst du Algenöl nehmen. Und dann kann auch ist der Veganer happy, ja, weil er geht dann den Umweg über den Fisch, macht ja auch Sinn. So, und also der Veganer kann Omega-3-Fettsäuren über Algenöl aufnehmen.
Aber ich brauche das Öl, ja, weil ohne.
Sehr wahrscheinlich.
Weil ich es, wenn ich ganz viele Algen essen würde, dann ging es vielleicht.
Ja, es müssten doch dann die richtigen sein. Okay. Ne? Aber tatsächlich, wer jetzt der Veganer denkt, ich esse ja viele ALAs, also Alpha-Linolensäure, und daraus baut mein Körper die noch verbleibenden notwendigen Omega-3-Fettsäuren, dann kommen wir an diese Kapazität der Herstellung, dass nur 5% ungefähr weiterverarbeitet werden können. Das heißt, der Veganer ist angewiesen auf eine EPA- und DHA-Aufnahme. Das ist schon zu raten, aber im Zweifel einfach mal messen.
Okay. Kann man denn zu viel davon kriegen? Weil du ja sagst, man verarbeitet das ganz unterschiedlich. Und der eine ist gar nicht so viel, hat aber einen sehr hohen Wert. Mhm. Und der andere ist ganz viel und hat einen niedrigen Wert. Mhm. Kann ich mich also an Omega-3 überfuttern?
Ja, theoretisch ja. Also auch. Wenn ich davon zu viele schlucke, nehmen wir jetzt mal so eine von diesen großen Pillen. Fischölkapseln werden ja häufig in diesen großen Pillen. Da wäre so eine Kapsel bis im Extremfall, sehr selten kommt das vor, verordnen wir 2x2 oder manchmal 3x3, bei welchen die das ganz schlecht aufnehmen und den hohen Bedarf haben bei sehr schweren Autoimmunerkrankungen, wo wir möglichst viel Wirkung haben wollen. Aber das sage ich jetzt hier wirklich nur, das ist
nicht
nur
unter nicht, selber, nicht selber machen. Anfangen, plötzlich nein. Mal irgendwie.
Genau.
Okay.
Ich muss die nehmen und wenn ich sie mit einer fettreichen Mahlzeit aufnehme, das ist übrigens wichtig, muss sie mit einer fettreichen Mahlzeit aufnehmen, sonst wird sie gar nicht aufgenommen oder kaum. Dann laufe ich keine Gefahr, dass ich in die Überdosierung komme. Bin ich aber schon bei 2x1 oder 2x2, dann kann es sein, dass einfach der Omega-3-Index sehr hoch ist. Und dann kann es schon zu einer erhöhten Blutungsneigung kommen. Und bei Menschen mit Herzdurchblutungsstörung, mit einer Herzkrankheit, die muss man darauf hinweisen, Vorsicht, es könnte bei dir Herzrhythmusstörung fördern. Das ist der aktuelle Wissensstand. Das muss man sonst bei der normalen Einnahme aber nicht fürchten. Andererseits gibt es Menschen, die ganz, ganz großen Mangel haben an Omega-3-Fettsäuren, bei denen ist die Gefahr vom plötzlichen Herztod auf dem Fußballplatz höher. Also man kennt so diese klassisch, diese Dramen, die sich auf den Fußballplätzen abspielen. Die sind selten, aber sehr häufig vergesellschaftet auch mit einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren, die Rate für Herzrhythmusstörungen genauso erhöht, wie wenn ich jetzt ganz zu viel davon nehme. Ja?
Okay.
Aber tatsächlich, bei Sportlern ist es schon angebracht, auch zu messen, gerade bei so Sportler, die voll Power geben. Also Fußballer, Endspiel, die alles geben, ja, und dann, oder Marathon, ja, die letzten Meter, das ist so ein klassisches Männerding, auch Männer sind da statistisch einfach sehr, 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 sehr gefährdet. Das ist also eher ein Geschlechterverhältnis von 8-2, dass Männer dann Herzrhythmusstörungen kriegen und auf der Strecke bleiben. Und diese Ereignisse, die sind häufiger mit einem schweren Omega-3-Fettsäuremangel vergesellschaftet und die könnte man mit einer besseren Versorgung auch abmildern. Aber auch ein zu viel bei kranken Herzen kann auch nicht gut sein.
Okay. Aber das heißt, auf jeden Fall einmal messen lassen?
Ja, unbedingt.
Damit ich weiß, woran ich bin.
Ja.
Und wenn ich richtig doll Sport mache, dann erst recht.
Ja, dann ist der Bedarf auch ein bisschen größer. Für die Sportler sei gesagt, wenn man eine gute Omega-3-Fettsäureversorgung hat, ist die Regeneration besser, die Rate an Muskelkater geringer. Das macht Sinn, gerade bei Leistungssportlern den Omega-3-Index zu bestimmen. Immer. Bei uns gehört das, wir machen ja bei uns im Medikum Hamburg auch eine Sporternährungsambulanz und da gehört das zum Standard. Das bieten wir jedem an. Ne?
Du weißt ja, ich liebe Listen, damit man es einfach ein bisschen leichter hat, es richtig zu machen. Lass uns nochmal so eine kleine Liste machen, vielleicht so 5 bis 10 Lebensmittel, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall verstärkt essen, weil sie halt so viel Omega-3 enthalten.
Ja, also was wir haben, sind Fische, ob süß oder Salzwasser. Mhm. Das macht Sinn, aber auch Meeresfrüchte allgemein. Mhm. Das, was im Süden ja auch sehr viel gegessen wird, die essen auch Meeresschnecken und Muscheln sehr viel. Das ist gut. Dann bei den Saaten, da haben wir Leinöl, Hanföl, da haben wir Nüsse, Chiasamen gehören auch dazu, auch wenn sie was exotisch sind, sollte man immer auch mal reinstreuen. Und letztlich alle Nüsse, muss man so seine Lieblingsnuss finden, die sollte man auch häufiger mal reinstreuen. Also zu Hause so ein kleines Fass mit Nüssen zu haben, was ist so ein Vorratsglas, ja, und mal zu überlegen, zack ich die jetzt, streue ich die noch auf den Salat drauf und mische sie unter oder karamellisiere ich sie und gebe sie zum Essen dazu, um so ein bisschen Crunch dazu zu geben. Also immer mal überlegen, passen da Nüsse, Saaten dazu. Und viele Kollegen nehmen auch einen Teelöffel Leinöl am Tag. Das ist auch eine ganz gute Angewohnheit.
Jetzt hast du Leinöl und Hanföl erwähnt, explizit jetzt in dieser Auflistung. Aber vorher sagte er auch noch Rapsöl und Olivenöl. Aber die sind schlechter als die anderen beiden.
Ja, die schneiden ein bisschen schlechter ab.
Okay.
Aber als Speiseöle super. Die beiden Öle habe ich eigentlich
auch. Die nimmt man halt auch in größeren Mengen.
Ja,
also
genau.
Olivenöl kann man ja gerne mal richtig viel drüber tun. Leinöl ist eher, das kaufe ich immer ehrlicherweise. Und dann ist immer ein relativ kleines Fläschchen und dann steht es immer rum. Und dann wird es irgendwie ranzig.
Dann wird es bitter, ranzig, genau.
Wo tue ich denn das drüber?
Und dann mag es gar keine
Salat?
Mehr. Es ist leider nur für die kalte Küche
geeignet. Ja, ich weiß, aber...
Ja. Salat.
Ja, Salat. Ja.
Oder du fängst
schmeckt
einfach...
Schmeckt ja auch nicht besonders...
Ich mag es nicht so gern. Also der Leinöl mag ich nicht so gern, aber wenn du es kaufst, dann stell es dir hin und dann mach jeden Tag einen Löffel. Dann sonst wird es auch nicht alle. Und
genau.
Dann steht das schlechte Gewissen da im Schrank. Und dann guckst
das
du aufs,
kann man ziemlich weit nach hinten
schieben,
das schlechte Gewissen.
Und irgendwann guckst du aufs Haltbarkeitsdatum und so, nee, jetzt muss ich es auch nicht
wegschmeißen. Dann riecht es auch ranzig.
Ja,
dann kann man immer noch seinen Holztisch damit ölen. Das geht.
Ja, das stimmt.
Ja, das geht.
Ja, stimmt.
Riecht dann auch ein bisschen ranzig, aber das verfliegt irgendwie.
Aber tatsächlich ist es so, wenn du es aufmachst, schmeckt es anders, als wenn du es nach ein paar Wochen nochmal probierst.
Ja, das soll man, ja. Deshalb sind es wahrscheinlich auch so kleine Fläschchen, damit man es relativ schnell verbraucht. Absolut. Und dann schmeckt es eben gut. Jetzt gibt es ja bei den Substitutionspräparaten wirklich eine breite Bank. Wie gesagt, wenn du in einem Drogeriemarkt schaust, von der Apotheke will ich gar nicht reden, gibt es ja eine Vielzahl an Produkten. Worauf sollte man denn genau achten?
Also auf einen guten Hersteller, letztlich gereinigt, hochgereinigt sind sie alle. Mhm. Was man jetzt erwarten würde, wenn ich jetzt Öle aus Fischen herstelle, dann würde man erwarten, naja, dann kommen da die ganzen Schwermetalle mit rein und das ganze Gift. Das ist nicht so, sie sind gereinigt. Mhm. Eigentlich sind sie gereinigt, müssten sie auch gereinigt sein. Ich würde aber trotzdem einen seriösen Hersteller nehmen, einen, den man kennt. Und wo man auch den Eindruck hat, auf der Homepage, die legen Wert auf Qualität. Dann macht man einfach mal den Geschmackstest, nimmt so eine Kapsel, zerbeißt sie. Und ja, und dann entscheidet man, schmeckt das eher nach Fisch?
Ja.
Dann ist es eher schon Richtung ranzig.
Okay.
Richtig frische Fischölkapseln schmecken eigentlich nicht nach Fisch. Die schmecken frisch, kratzen vielleicht so ein bisschen im Hals, aber das ist alles. Sobald es fischig wird, sind sie boll. Kann man sie noch nehmen, würde ich aber nicht zu raten. Solche Produkte würde ich gar nicht erst kaufen.
Okay, na, das ist so wie frischer Fisch ja auch nicht nach Fisch riecht, sondern einfach nur nach Meer.
Ja.
Letztens hat auf dem Markt jemand den Fischhändler gefragt, kann ich den Fisch auch morgen noch essen? Und dann hat der Fischhändler gesagt, wissen Sie, wenn ich sagen würde, nein, Sie können ihn morgen nicht mehr essen, dann wäre er heute schon nicht mehr gut. Also was ich heute Ihnen verkaufe, können Sie natürlich morgen noch essen, weil dann schmeckt es immer noch, also dann riecht es immer noch nicht nach Fisch.
Ja.
Sondern, also wenn es wirklich schon nach Fisch riecht, dann hat er seine beste Zeit schon gehabt. Und dann ist es mit den Kapseln auch so.
Ja, das ist auch mit den Kapseln so, genau. Also in der Supermarkthaltbarkeit, das habe ich mal gelesen, spricht man von Verwesungsgrad. Ja? Mhm. Natürlich, wenn ein Lebewesen stirbt, setzt ja sofort eine Verwesung ein, die wird ja unterbrochen, klar. Durch Kühlung, genau. Also die Bakterien wachsen dann nicht weiter, warten aber, wenn es wieder warm wird, sobald ich den in der Tasche habe, machen die Bakterien weiter und dann sollte man einfach nicht zu lange warten. Ne? Aber ja, du hast völlig recht. Ja.
Aber ich finde, ich liebe das halt, oder der hat auch manchmal frische Nordseekrabben, die man noch selber poolen kann. Oh, das schmeckt.
Toll, ne?
Und vor allem, dann kaufst du die. Ich bin da inzwischen ganz geschickt. Ich habe auch für eine Reportage mal so einen Krabben-Pool-Kurs gemacht.
Ja.
Da habe ich mir ganz gut gemerkt. Und dann hast du halt keinen fischigen Geruch, sondern es riecht einfach wirklich wie das Meer.
Ja.
Wie wenn du irgendwo am Meer sitzt und die Wellen so rankommen.
Ja.
Das ist ganz toll. Also wer lange nicht am Meer war, das ist auf jeden Fall ein Grund, mal wieder hinzufahren. Wir haben es dafür weit ans Mittelmeer. Dafür ist die Nordsee und die Ostsee nicht so fern von uns.
Das stimmt. Ja, genau. Also wenn man dann so im Fischrestaurant am Meer die Platte gereicht bekommt und sich einen Fisch aussuchen darf, und man ganz nah rangeht, also die Augen sind ja dann meistens auch noch nicht so trübe.
Ja, sollten sie auch nicht.
Sollten sie nicht, genau. Und dann riecht es gar nicht.
Ja,
also der Fisch,
der riecht
null.
Ja, und das ist, dann weiß man, sollte man essen. Jetzt reden wir dauernd von Omega-3-Fettsäuren, aber es gibt doch auch noch andere. Gibt es nicht noch Omega-6 oder habe ich mir das eingebildet?
Richtig, nein, das gibt es, da hast du völlig recht. Die brauchen wir auch, aber das Verhältnis ist halt wichtig. Ja? Also wir ist nicht so, dass man sagen würde, ja, die Omega-6 sind die Bösen, die mehrt sich komplett aus und lasst sie komplett weg. Das geht gar nicht muss auch nicht sein. Empfohlen wird ein ganz bestimmtes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, aber fast jeder in Deutschland nimmt zu viel Omega-6.
Wo ist das denn
das
drin?
Ist die, ja, das haben wir zum Beispiel in Fleisch, in tierischen Produkten, das ist aber auch in Eiern enthalten, das ist aber auch in frittiertem, in Backwaren beispielsweise auch drin, Croissants, da ist das drin. Und das Verhältnis sollte von Omega-6 zu Omega-3 sollte höchstens 5:1 sein. Also
fünfmal Omega-3, ein Teil Omega-6.
Fünf Omega-6 und ein Teil Omega-3, maximal. Besser weniger. Ja? Also wenn wir nur zwei Omega-6 zu 1 haben, ist es
das
natürlich
verstehe
noch
ich
besser.
Nicht. Ist Omega-6 jetzt gut oder schlecht?
Omega-6 ist schlecht, aber wir können davon mehr tolerieren. Ja?
Ach so, okay.
So ist das,
ach so, okay.
Also, das Verhältnis nochmal so. Omega-6 zu Omega-1 ist sollte maximal 5:1 sein. Je niedriger die Zahl links ist, 5, ja, desto besser. Also 1:1 wäre natürlich noch besser.
Jetzt habe ich es verstanden.
Das erreichen wir hier nicht. Das erreichen höchstens Fischvölker, die sich sehr, sehr ausgiebig von Fisch ernähren. Wenn sie so am Meer leben und viel Fisch essen, Inuit beispielsweise, die würden das auch erreichen. Weil sie einfach
deutlich mehr Fisch als Fleisch essen.
Ja, wenn sie nicht Rentiere und Robben fangen,
ach so,
weil dann haben wir auch wieder, ne, so. Also wenn Inuit viel Fisch essen, dann kommen sie dahin. Wenn sie aber sehr viel Rentiere und Robben essen, dann haben sie auch wieder ein höheres Verhältnis. Aber dieses 5:1 ist ja schon sehr gut. Das erreichen die meisten nicht. Da ist es eher in Deutschland, liegt es eher deutlich drüber, 7:1 oder 10:1 oder 20:1. Mhm. Bei den Amerikanern geht das zu 75:1.
Um Gottes Willen.
Wenn du viel Junkfood isst, ja, wo soll es herkommen? Ja? Und das ist halt ein Problem. Und diese Verarmung an Omega-3-Fettsäuren, ich hatte ja am Anfang, hast du ja so gesagt, ja, was passiert dann, wenn man davon zu wenig hat? Die Verarmung lässt uns schlechter funktionieren. Also du hast einfach eine höhere Rate an Migräne. Du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit für Depressionen. Du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass, wenn Infektionserkrankungen sich ausbreiten, sie fatal laufen. Ja, die Kontrolle des Immunsystems ist schlechter. Und wir wissen auch, dass Omega-3-Fettsäuren positive Effekte fürs Gehirn haben, weil DHA ist ganz besonders viel in den Gehirnzellwänden drin. Ja, und wenn so ein Kind entsteht, dann müssen ganz viele DHAs eingebaut werden. So, und je mehr das zur Verfügung steht, desto besser fürs Gehirn. Und auch zum Beispiel die Augenalterung, die wird auch durch Omega-3-Fettsäuren positiv beeinflusst. Also es sind viele, viele, viele Faktoren. Wir wissen auch, dass Emotionalität, also jetzt Empathie, auch von viel Omega-3-Fettsäuren profitieren. Ja, also sag mal so. Wenn du jetzt wenig Omega-3 zu dir nimmst, dann wird man nicht sagen, ich sehe den Patienten das nicht an. Ja, allerdings, da kommen manche Patienten in die Praxis, die haben Neurodermitis, die haben eine Colitis ulcerosa, was eine Autoimmunerkrankung ist, und haben noch eine Depression. So. Dann werden die besser und die haben meistens, wenn wir dann den Omega-3-Index messen, irgendwas um 2. Ein Index von 2 ist niedrig. Wir sollten so 6-8 haben und 2 ist niedrig. Das Niedrigste, was wir mal gesehen hatten, war unter 2. Und die hatte wirklich eben diese drei entzündlichen Erkrankungen. Und das ist dann auch sehr wahrscheinlich. Ja? Also wenn du dein Omega-3, sag ich, Level so weit runterfährst durch die Ernährung, dann hast du einfach höheres Risiko bei der Entstehung von bestimmten Erkrankungen. Ich kann nicht sagen, du kriegst hundertprozentig eine entzündliche Erkrankung, aber deine Wahrscheinlichkeit steigt.
Okay. Also ich hoffe, das war jetzt ein schöner Exkurs zu diesem Thema, weil es ist einfach wirklich wichtig, wie wir heute wieder gelernt haben. Also es ist nicht umsonst, dass diese ganzen Regale mit Omega-3 werben und auch natürlich die sozialen Medien ganz viel das immer befeuern, das Thema.
Ja,
das hat schon seinen Sinn, man muss nur aufpassen.
Genau, man muss es richtig steuern, man muss wissen, was man da tut. Und vielleicht hat man ja gar keinen Mangel, dann kann man sich das Geld auch sparen. Lieber mal das Geld für die Messung investieren. Und vielleicht, es fällt mir gerade noch ein, wir hatten ja also über Olivenöl und Rapsöl gesprochen. Das sind unsere Öle in der Küche. Also Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, es sind halt sehr viel mehr Omega-6-haltiger. Die sollte man eher sein lassen.
Okay.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Hast du uns auch wieder eine aktuelle Studie mitgebracht, Matthias?
Ja, ganz viele. Und du weißt ja, ich kann mich immer gar nicht entscheiden. Also die finde ich jetzt ganz toll. Ich habe hier eine Studie, die eindrucksvoll die Beziehung zwischen dem Darm und unserer Gedächtnisleistung beleuchtet. Wie eben hatte ich ja schon gesagt, Omega-3 ist auch gut für unser Gedächtnis. Aber dort hat man, das ist jetzt gerade in Nature veröffentlicht worden, dort hat man eine bestimmte Bakterienart im Tierversuch identifiziert. Die hatte den schönen Namen Parabacteroides goldsteinii.
Das ist dieser lila Torpedo da auf dem
Foto. Genau, das ist der, ja, also ein Symbolbild.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Ein lila Torpedo hier in der Darmflora. Und festgestellt, dass wenn die Mäuse viel von diesem Bakterium in der Stuhlflora hatten, war die Gedächtnisleistung besser. Hat man dieses Bakterium isoliert getötet, dann war die Gedächtnisleistung schlechter. Und das ließ sich einfach reproduzieren. Der Hintergrund ist der, man muss ja auch immer dann überlegen, gibt es eine richtige Erklärung dafür. Diese Bakterienart produziert langkettige, mittelkettige Fettsäuren, die offenbar für das Gehirn eine Leistungsverbesserung macht. Wahnsinn. Und man konnte dann auch feststellen, dass bei Mäusen, die sich so nicht mehr so richtig gut erinnerten, dass die weniger von diesen Bakterien hatten. Ja?
Okay.
Also das öffnet natürlich in Zukunft die Möglichkeit, vielleicht ein nachlassendes Gedächtnis per Darmflora zu therapieren. Die Frage ist jetzt natürlich auch, ja, das ist jetzt Zukunft. Für uns muss man immer sagen, ja, das zeigt nochmal, wie wichtig die richtige Ernährung ist. Und dass wir uns pflanzlich, auch mit gesunden Fetten, auch Omega-3-Fettsäure, die kommen bei der Darmflora gut an. Wie wichtig es sich ist, gut zu ernähren. Und auch dieser Gedächtnisverlust ist nicht, und da kommen wir langsam hin, ist nicht Gott gegeben, ist nicht unaufhaltbar. Und möglicherweise ist das auch eine Erklärung dafür, dass wir in Studien sehen, wenn wir gehirngesünder essen, dass dann in wenigen Monaten bei Menschen, die eine Demenz haben, die Gedächtnisleistung besser wird. Ja? Also man kann das positiv beeinflussen durchs Essen. Und wahrscheinlich sind es die Bakterien, die das, was wir essen, futtern und daraus Substanzen herstellen, die unser Gehirn fitter machen.
Kann man die nicht im Familienpack kaufen, diese Bakterien?
Ja, na, das wäre es noch.
Die würde,
ne,
ich gerne kaufen, ja, und essen, ja, weil davon, ja, könnte ich durchaus ein paar gebrauchen.
Das sind jetzt,
da kenne ich noch ein paar.
Genau, genau. Einen kleinen Vorrat anlegen. Ne?
Ja, ja, das wäre nicht schlecht.
Das waren jetzt Tierversuche. Jetzt muss man natürlich gucken. Na, aber ich finde, sie sind wegweisend. Deshalb erzähle ich das jetzt auch. Jetzt will man sagen, ja, was erzählt der hier, Tierversuche? Aber erstmal fängt es so an und dann müssen wir gucken, kann ich vielleicht aus solchen bahnbrechenden Informationen schon für mich was ableiten? Und ich denke, das ist eine super Motivation, tatsächlich auf die eigene Ernährung zu achten. Dann hat man die Nase vorn.
Auf jeden Fall, auch wenn man diese Bakterien noch nicht im Supermarkt kaufen kann oder sonst wo im Bakteriengeschäft.
Das wird aber, wir werden Präparate irgendwann haben, da bin ich mir ganz sicher, die Darmflora auf Vordermann bringt und dann erinnerst du dich wieder an deine bösen Taten?
Gut.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Jetzt haben wir wieder eure Fragen. Ich kriege ja mal reichlich Post, ich sortiere das vor und ihr müsst euch immer ein bisschen gedulden, aber Fragen bitte gerne an elisabeth.jessen@funkemedien.de. Und Beate zum Beispiel hat uns geschrieben. Beate schreibt: Worüber ich gern mal Dr. Riedels Meinung hören würde, ist das Thema Brot. Ich weiß, dass Aufbackbrötchen und verpacktes, industriell hergestelltes Brot nicht gut sind. Deswegen backe ich schon lange selber, meistens mit Sauerteig. Statt Mehltüten habe ich im Keller Tüten mit Dinkel bzw. Roggenkörnern und mahle alles frisch. Ist es denn generell gut, möglichst wenig Brot zu essen, oder ist mein selbstgebackenes Brot doch ganz gut? Erstmal alle Achtung, dass sie auch noch ihr Mehl selber mahlt.
Ja, also klar, Brot an sich ist nicht schlecht. Wenn ich jetzt in Richtung Vollkorn gehe, ja, und sogar noch selber gebacken, dann sind wir auf der richtigen Seite, dann ist es quasi veredeltes Brot. Wenn ich jetzt auch Sauerteigbrot nehme, dann steigert sich durch die Fermentierung die Bekömmlichkeit. Auch das ist gut. Und wenn wir das auch noch selber backen, umso besser. Gleichzeitig haben solche selbstgemachten Brote auch noch die Eigenschaft, dass der Blutzucker danach nicht so stark ansteigt. Auch das ist gut. Ja? Also stabilere Blutzuckerspiegel, mehr Ballaststoffe und positive Effekte auf das Darmmikrobiom, aber es kommt auch immer darauf an, wie esse ich jetzt das Brot mit was. Ja? Esse ich das jetzt mit einer Leberwurst da drauf? Ja? Es kommt immer darauf an, was ist das, was ich drauf mache? Mache ich jetzt Butter drauf oder mache ich einen Käse drauf? Das ist total wichtig. Oder esse ich das Vollkornbrot, jetzt kommt es richtig in die Veredelung, ja? Esse ich das mit Hummus? Ja? Dann ist es also mega gesund. Ja? Aber auch zum Beispiel Frischkäse ist ist dann besser, auch wenn ich da auch noch ein bisschen Gurkenscheiben drauf mache oder ein Rucola-Blättchen. All sowas ist natürlich, macht es dann richtig gesünder. Ich kann also ein gesünderes Brot, was Beate hier macht, kann ich in Richtung noch gesünder pimpen, mhm, oder ich mache es dann etwas ungesünder, je nachdem, was ich da drauf mache. Ja?
Aber auf jeden Fall besser als das Aufbackbrötchen mit Leberwurst.
Aber ja, oder? Natürlich.
Ja, okay,
natürlich. Gut. Dann sind wir auf der anderen Seite, dann geht das schon richtig in ungesund dann auch. Ne?
Wenn ich aber dieses Brot nicht selber backe, sondern beim guten Bäcker kaufe, so ein richtiges Sauerteigbrot, dann ist es
dann
auch nicht schlecht, dass man selbst gebacken ist.
Ja, genau. Mhm. Genau das muss man nochmal so sagen. Das Problem ist immer mit den Industrieprodukten, wenn sie denn Vollkorn sind, ja, aber es ist halt immer das Problem auch der Herstellung und selber gemacht ist immer besser. Oder tatsächlich noch vom guten alten Bäcker, wie es ja immer weniger gibt.
Ja, aber die doch eine gewisse Renaissance erleben, auch wenn das Brot teuer ist.
Ja.
Meine Erfahrung ist, man isst es halt bis zur letzten Scheibe, weil es einfach nicht so schnell trocken wird und auch die letzte Scheibe noch Geschmack hat.
Richtig. Ich habe in meiner Nachbarschaft gibt es einen Lieferservice von einem guten Bäcker und der liefert mir, weil das war immer eine Schwierigkeit für mich, so während der Arbeitswoche einen Bäcker zu finden, der noch ein Bio-Vollkornbrot hat oder hier ein Sauerteigbrot. Und da kriege ich jetzt montags und freitags, kriege ich ein Nussbrot, Vollkorn-Nussbrot und das hält 10 Tage.
Ja.
Und also das, nicht, dass es, also es würde so 10 Tage halten, es bleibt frisch. Ja. Und das Sauerteig, wie du sagtest, das Sauerteigbrot, das esse ich bis zur letzten Scheibe auf und nicht so, dass man dann so ab einem Drittel denkt, oh, das ist irgendwie... Es ist einfach toll.
Mhm, finde ich auch.
Also vielleicht sowas mal prüfen, wenn man in der Nähe keinen, ich sag mal, es sind ja bestimmte Stadtteile, wo diese Bäcker noch überlebt haben.
Ja, aber also gerade in Hamburg gibt es sie schon in unterschiedlichen Stadtteilen. Ja. Natürlich meistens da, wo die Leute ein bisschen mehr Geld ausgeben oder auch ein bisschen mehr Geld haben. Aber ich finde immer, wenn ich dann eben nicht Brötchen kaufe, sondern Brot, dann ist im Verhältnis das Brot ja nicht mehr so teuer.
Nee.
Vor allem, wenn ich ordentliches Brot kaufe, weil ich es eben nicht nach der Hälfte irgendwie auf den Kompost werfen muss oder in die Biotonne.
Es lohnt sich.
Also ich finde schon, dass es sich lohnt. Und dann ist es eben wieder keine Frage des Geldes, sondern eher der Wertigkeit. Also was ist es mir wert?
Richtig.
Und das muss nicht immer unglaublich teuer sein.
Und wenn es gutes Brot ist, dann hält sich das auch sehr, sehr lange. Dann kann man das bis zur letzten Scheibe essen.
Und das finde ich immer, das muss man mitrechnen. Mhm. Weil die Leute geben ganz schnell mal irgendwie 4 Euro für einen Kaffee to go aus. Mhm. Da finde ich immer, das muss nicht sein.
Das muss nicht sein.
Also ich muss das nicht haben.
Nein.
Gut, aber jeder, wer mag. Dann hat uns Barbara geschrieben, die einen Sohn hat, der ist gut 1,5. Und sie sagt, im ersten Kita-Winter waren wir permanent krank. Ihr Sohn steckte das meistens ganz, ganz gut weg und brauchte immer nur so 2 bis 3 Tage mit ein bisschen Fieber, aber nichts Ernstes. Aber sie steckt sich dann ja gerne an und ist dann deutlich länger krank und hat jetzt schon 2-mal Antibiotikum bekommen innerhalb von 6 Monaten. Einmal wegen Nierenbeckenentzündung und einer ausgeprägten eitrigen Sinusitis. Und sie würde gerne wissen, wie sinnvoll sind denn Darmkuren mit Bakterien? Sie sagt, ich esse schon regelmäßig Ballaststoffe, Joghurt, Sauerkraut und viel Gemüse. Aber ihre Ärztin hat jetzt zusätzlich ein Präparat aus der Apotheke empfohlen. Was hältst du davon?
Also, wenn die Ärztin damit Erfahrung hat, dann kann man das mal probieren. Allerdings würde ich mir angesichts dieser Infektneigung in der Familie auch vom Kind, beim Sohn mag das vielleicht so ein bisschen, der ist dann nur 2, 3 Tage krank, das kann ja mal sein, die haben so eine Phase. Würde ich mir aber mal Gedanken machen, weil es ist eben, wenn man kurz hintereinander mal so wegen Nierenbeckenentzündung und Sinusitis Antibiotikatherapie brauchte, dann könnte das darauf hinweisen, dass man ein Problem mit der Abwehr hat. So hört sich das an. Weil typischerweise sind eben die Sinusitis, das sind Schleimhautoberflächen ja hier oben und Schleimhautoberflächen halt im Blasenbereich, aufsteigend ins Nierenbecken dann, sind ja letztlich Barrieren nach außen und offenbar scheint hier eine Barriere nach außen gestört zu sein. Normal ist das nicht und eine ausgeprägte eitrige Sinusitis auch nicht. Und wenn man deshalb schon 2-mal Antibiotikum hat, da muss man drüber nachdenken. Das Problem ist jetzt bei diesem Antibiotikum, dass das Antibiotikum die Darmflora schon schädigt, dezimieren kann. Wir haben bis vor wenigen Jahren noch gesagt, aber das renkt sich wieder ein. Das muss man jetzt ein bisschen revidieren. Es gibt eine schwedische Registerstudie, wo die Schweden haben ein Register, wo alle verschreibungspflichtigen Medikamente drin sind von allen Menschen. Und dann hat man geguckt, wie sieht die Darmflora danach aus? Ja? Und da stellte sich heraus, dass bei den meisten Antibiotika sogar noch Jahre nach, 8 Jahre waren das, danach Veränderungen in der Darmflora sichtbar waren. Mhm. Die wenigsten Veränderungen waren bei Penicillin zu sehen. Und man muss schon davon ausgehen, dass wenn ich eine Immunschwäche habe oder eine Abwehrschwäche habe und ich kriege ein Antibiotikum, dann macht es das am Ende nicht besser, weil die Darmflora wird geschädigt. Die ist Teil auch oder Partner unserer Abwehr. So, und dann kommt natürlich jetzt die berechtigte Frage, soll ich ein Probiotikum nehmen? Man kann das mal versuchen. Ich würde aber hier noch mehr auf eine darmflora-gesunde Ernährung setzen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang, dass wir auch bei den Ernährungsdocs und auch sehen wir auch bei uns im Medikum Hamburg Patienten, die haben einen Blaseninfekt nach dem anderen. Ja? Und dann kriegen sie ein Antibiotikum nach dem anderen. Es wird nicht besser, im Gegenteil, es wird schlechter. Und da muss man dann mal einen Cut machen und sagen, Schluss mit dieser Antibiotika-Ära und versuchen, die Ernährung weiter zu verbessern. Ja, sie isst Ballaststoffe, Barbara, Joghurt, Sauerkraut, viel Gemüse. Ich würde tatsächlich hier mal checken, ob das ausreicht von den Ballaststoffen her. Einmal MyFoodDoctor-App runterladen, mal die Ballaststoffe richtig messen lassen, die täglich aufgenommen werden. Meine Erfahrung zeigt, dass die behaupten, sie essen genug Ballaststoffe, höchstens bei 25 Gramm sind, erforderlich sind 30 und angesichts so einer Vorerkrankung gerne 40 und 50. Und das ist schwierig halt zu erreichen. Einmal gucken, erreiche ich das? Man kann es mit so einem Probiotikum mal versuchen, aber da sind die Daten sehr, sehr uneinheitlich. Das Beste ist, man macht es halt über die Ernährung und macht es, versucht es nochmal weiter zu steigern.
Gut. Ja. Dankeschön.
Ja. Und täglich übrigens fermentierte Lebensmittel, ja, ruhig täglich. Täglich Kefir oder Joghurt, einfach richtig quasi als Medikament nehmen. Mhm. Also ein probiotisches Lebensmittel pro Tag in ausreichender Menge. Da ist der Kefir noch etwas besser als der Joghurt.
Und weil es hier so gut passt, die Frage von Jörg, der schreibt, ich höre Ihren Podcast gern beim Training auf dem Hometrainer. In Folge 88 spricht Herr Dr. Riedel vom Zusammenhang eines Mangels an Omega-3-Fettsäuren und schweren Corona-Fällen, also Lungenentzündung und schneller Tod innerhalb von 24 Stunden. Gibt es Studien, die diese Korrelation oder auch eine Kausalität nachweisen, fragt er.
Ja, das gibt es. Und also ein schwerer Verlauf von Covid geht häufig einher mit der Produktion von zu viel Entzündungsbotenstoffen wie Interleukin 6 beispielsweise. Und die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA helfen dabei, diese überschießenden Reaktionen stärker im Zaum zu halten, also wieder zu beenden. Das heißt, wenn ich einen Omega-3-Fettsäuremangel habe, dann laufen diese Interleukin-6 getriggerten Entzündungsreaktionen fulminanter ab, ja. Und Omega-3 verbessert auch die Durchblutung und auch die Funktion der Gefäßinnenwand, auch die Durchblutung insgesamt. Es gibt verschiedene Studien, die das gefunden haben, die diesen Zusammenhang sehen. Es ist nicht immer so, dass wenn einer einen Omega-3-Fettsäuremangel hat, aber die Wahrscheinlichkeit steigt ganz eindeutig. Haben wir Shownotes, wo wir das da mal mit reintun können.
Wenn du mir das sehr genau sagst, kann ich das machen.
Genau. Wir können Links in die Shownotes mit reintun, wen das interessiert. Und das ist total interessant. Und man überlegt auch, ob bei schwer Betroffenen auf der Intensivstation muss man überlegen, auch den Omega-3-Index zu messen und das zu substituieren. Das ist noch keine Routine. Aber
gut, wir haben diese schweren Fälle, glaube ich, auch nicht mehr so oft.
Nein.
Hört man davon nicht mehr viel, nee. Aber 2020, 2021 war das natürlich ganz anders.
Also man hat dann auch geguckt, wenn man sagt, gut, die haben jetzt einen Mangel und haben einen schweren Verlauf. Und dann ist ja auch die Frage, was passiert, wenn ich jetzt Omega-3 gebe im Rahmen so einer Erkrankung. Und da konnte man in Fallstudien tatsächlich auch nachweisen, dass es abgemildert verläuft. Mhm. Ne? Das ist total interessant. Wir setzen es in die Shownotes mit rein, okay, dass wer da reingucken möchte. Ja, schöne Frage.
Alles klar.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Gut, keine Folge, ohne dass wir hinterher mit viel Appetit rausgehen und gleich irgendwie einkaufen, um was zu kochen. Was hast du heute für ein Rezept mitgebracht?
Ja, weiß? Am Ende geht es ja auch immer, wir wollen uns Krankheiten vom Leib halten. Genau. Es geht darum, uns gesund zu ernähren und das macht...
Und schmecken muss
es. Und schmecken muss es. Ja, ich weiß, da bist du ganz streng.
Und schmecken muss es.
Ist auch so, bin ich auch so. Wenn es nicht schmeckt, machen wir es nicht. Ne?
Genau.
Ich hab hier,
oder nie wieder.
Ja, oder nie wieder. Es geht ja darum, uns Krankheiten vom Leib zu halten. Das macht uns Longevity. Und hier habe ich noch ein schönes, passendes Gericht rausgesucht aus der Longevity Food Formel. Eine pikante Falafel mit Ofengemüse. Und was ich daran halt besonders gut finde, wir haben hier drin ALAs, also Alpha-Linolensäure. Wir haben hier viel Gemüse mit dabei. Wir haben Olivenöl eben als gesunden Fettträger. Wir haben Walnussöl dabei. Und wir haben hier auch noch alles, was wir an Kräutern aus dem Mittelmeerbereich haben, die antientzündlich wirken, wie Koriander, Kurkuma und Zwiebeln, Knoblauch. Also da ist Kreuzkümmel. Ja, das ist hier tatsächlich ein kleines Feuerwerk von Antientzündlichkeit, von gesunden Fetten. Und ich finde es total lecker, weil es lässt sich übrigens auch gut in den Alltag einbringen, weil es auch im Ofen gemacht wird.
Das, damit hast du mich schon, weil ich liebe alles, was man im Ofen machen kann, weil man einfach viel weniger zu putzen hat hinterher und weil man es wirklich super gut vorbereiten kann und währenddessen dann was anderes macht, während sich das bereitet. Ich darf den Koriander weglassen, ja?
Du darfst den Koriander weglassen, wenn einer was nicht mag. Ich bin jetzt auch nicht so der Kreuzkümmel-Fan von dem Herrn, aber aus meiner Zeit, ich habe mit Tarek viel gekocht. Mhm. Früher habe ich das immer nur ganz wenig dosiert. Seit ich mit Tarek bei Ist Besser gekocht habe, mache ich mehr Kreuzkümmel rein. Das ist eine Frage auch der Gewöhnung. Mittlerweile mag ich ihn. Und es ist ja auch was Exotisches. Wir haben hier auch nochmal den Joghurt dabei als probiotisches Lebensmittel. Also das ist ein super, super Gericht. Mega lecker. Man kann auch Sojajoghurt nehmen, wenn man sich rein vegan ernähren will. Also es sieht toll aus.
Sieht toll aus. So bunt. Ich liebe das.
Und also, ich mag auch immer diesen also ein kalter Dip,
ja,
zu was Warmem.
Also vor allem was Joghurtartiges.
Ja,
das schmeckt natürlich ist total
toll.
Gut, so, ne? Ofengemüse und Falafel.
Ja.
Ja, das sieht sehr gut aus und
ist genommen.
Ja, und wirkt machbar.
Ja.
Also kann man auf jeden Fall versuchen nachzukochen.
20 Minuten Zubereitungszeit, das ist sehr realistisch.
Ja.
Und ein bisschen Garn noch, ja.
Super. Sehr schön.
Ja.
Gut, gefällt uns.
Ja, lasst es euch schmecken und haltet euch die Krankheiten vom Leib.
Genau.
So.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch, Matthias.
Ja.
Und wenn ihr irgendwelche Folgen verpasst habt, der findet sie auf allen gängigen Plattformen. Könnt ihr auf YouTube gucken oder ihr hört den Audio-Podcast, wenn ihr gerade unterwegs seid, wie euch das am besten in euren Alltag passt. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen.
Und wenn euch das noch nicht gereicht hat, dann abonniert doch den kostenlosen Newsletter der myfooddoctor.de. Schaut in die Ist dich gesund? Oder überlegt, ob wir uns im Februar 27 treffen in Hamburg in der Leishalle. Leishalle oder Leischhalle?
Leishalle.
Leishalle in der Leishalle, Februar 27, zum neuen Event und neu auch im Februar im Globe. Heißt das Globe in Wien? Globe, Globe? Ja, so heißt es. Globe, Globe.
Ich glaube dir das, aber ich kenne es tatsächlich nicht.
Oh, du bist doch Wienerin.
Ja, ich war gerade da, aber ich kenne es trotzdem nicht.
Also es ist ein großer Veranstaltungssaal in Wien und ich muss natürlich, auch schon weil du hier sitzt und Österreicherin bist, muss natürlich auch unsere österreichischen Freunde und die bayerischen, die sind ja auch gleich um die Ecke,
genau,
nochmal besuchen. Und ich habe übrigens noch eine Neuigkeit, das habe ich ganz vergessen. Die My Food Doctor App hat jetzt endlich die Zulassung der zentralen Prüfstelle der Krankenkassen. Das heißt, sie ist jetzt eine erstattungsfähige Präventivleistung. Das heißt, alle Menschen, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, können, wenn sie diese App benutzt haben und den Kurs gemacht haben, sich das Geld von der Krankenkasse zurückholen. Das ist ein Meilenstein. Das ist die erste, sie ist rein digital, ist die erste zugelassene in diesem Bereich. Und es hat irre lange Jahre gedauert. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben und dass wir das den Menschen zur Verfügung stellen können.
Damit sind quasi auch alle Fragen, die Mails kamen ja auch immer zu mir aus Österreich und der Schweiz, wann gibt es sie denn auch bei uns?
Also genau, da nochmal übrigens, müssen wir auch nochmal sagen, also in Deutschland ist sie ja länger schon verfüglich, in Österreich ist sie auch verfügbar. Wir müssen da nochmal gucken, die Österreicher haben ja ganz andere Supermärkte, ganz andere Produkte und benennen ja die Lebensmittel ganz anders.
So.
Ja. Krähen zum Beispiel ist ja der Meerrettich und das Gemüse und Kohl, das nennt ihr anders. Ne?
Kommt drauf an. Ja, wenn wir sagen auch zu grünen Bohnen, sagen wir Fisolen.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Zu Auberginen sagen wir Melanzani, wie die Italiener. Was haben wir noch? Wir haben Blumenkohl, heißt bei uns Kaviol.
Zum Beispiel, Also verwirrend. Also da bitte ich auch die Österreicher noch ein bisschen um Geduld. Wir müssen das noch anpassen an die österreichischen Lebensmittel.
Ich bin da gern behilflich, gell? Also ich weiß ja noch, wie es da heißt. Auch wenn ich Globen nicht kenne, aber ich kenne die österreichischen Namen für Gemüse und Obst.
Bei den Schweizern ist es so, da haben wir tatsächlich das noch Datenschutzfragen zu klären. Es ist, weil es kein EU-Land ist, ist es nochmal eine kleine Hürde. Die Schweizer müssen doch noch ein bisschen warten. Da haben sich in letzter Sekunde doch noch Datenschutzformalien aufgebaut. Aber auch die werden wir noch in Angriff nehmen.
Ich bin zuversichtlich. Also, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.